Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie seit nunmehr 10 Jahren Semester um Semester solche Vortragsreihen im Studium Generale. Falls Sie interessieren sollte, was bisher geschah, auf diesen schönen grünen Programmzetteln, die Sie sich gerne nehmen können nachher, da steht eine Internetadresse, da können Sie über 200 Vorträge online abrufen, aus den vergangenen 10 Jahren sich anhören, was hier so vorgetragen war. An dieser Stelle habe ich es mir angewöhnt und kriege es nicht mehr raus zu sagen, das gibt es an keiner deutschen Universität oder Hochschule. Vielleicht gucken Sie mal rein. Und es ist kostenfrei, Sie können es einfach so anhören oder runterladen auf Ihren Rechner, wo auch immer, dann hören im Auto auf der Zugfahrt oder vorm Einschlafen, vielleicht ist das ja auch eine Methode. Wie auch immer, diese Wirtschaft tötet heißt in diesem Semester die Vortragsreihe und sie widmet sich der Gesellschafts- und der Kulturkritik. Dieses Zitat, diese Wirtschaft tötet, ist, wie Sie vielleicht wissen, eins, das von Papst Franziskus stammt. Das hat er in seinem ersten apostolischen Schreiben 2013 geschrieben. Dieses apostolische Schreiben heißt nicht, wie es hier auf der Rückseite heißt, Engeli Gaudii, sondern Evangelii Gaudii. Kleiner Unterschied, mea culpa, leider ein Druckfehler, der uns durch die Lappen gegangen ist. Wie auch immer, in diesem Dokument, das Sie sich im Internet als PDF-Datei kostenlos herunterladen können, äußert sich der Papst zur Wirtschaft und dieser Satz ist noch vergleichsweise zivil, kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie den Kontext lesen, da geht es schon ganz schön zur Sache. Das ist schon eine sehr massive Wirtschaftskritik, die er da übt. Wir wollen in dem Semester nicht allein uns der Wirtschaft widmen. Einige Vorträge tun das, andere schauen sich andere Fragen der Gesellschafts- und Kulturkritik an. Und so wird es auch heute Abend sein. Wir haben zu Gast Professor Dr. Daniel Hornuff. Er kommt von der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe zu uns, hat vielerlei studiert. Jetzt muss ich schauen, dass ich es zusammenbringe. Theaterwissenschaft, Germanistik, Komparatistik und dann Kunstwissenschaften und Philosophie. Richtig? Potsdam. Führt, ich denke mal, zu einem weiten Horizont und davon werden wir sicher heute Abend profitieren. Von Herrn Hornuff finden Sie eine Menge Bücher in den einschlägigen Systemen, sei es in Ihrer Buchhandlung, können Sie was bestellen oder im Internet finden. Das ist ein breites Spektrum, das Herr Hornuff ansteuert mit seinen Publikationen. Heute wird er sich einem Thema widmen. Ich glaube, da haben wir beide, als Sie mir das vorgeschlagen haben, nicht damit gerechnet, wie populär oder wie wichtig es heute ist. Es hat an Wichtigkeit in den letzten Monaten, würde ich sagen, deutlich nochmal zugenommen, so wichtig es auch immer ist. Er wird Ihnen heute etwas über den Populismus sagen. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche kritischen Einsichten wir heute Abend erfahren werden. Viel Vergnügen bei dem Vortrag mit Herrn Hornuff.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Friedrich, für die freundliche Begrüßung und die Einladung, heute hier bei Ihnen zu sein zu dürfen. Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass dieses Thema im Grunde genommen, als ich es Ihnen vorgeschlagen habe, so nochmal an Dynamik aufnehmen wird und eigentlich das zentrale Thema im Grunde genommen des öffentlichen Diskurses derzeit ist. Populismus. Ich selbst habe sozusagen zu dem Thema noch nicht gearbeitet, habe aber jetzt die Vortragsreihe zum Anlass genommen, mir ein paar Gedanken zu machen, mich auch mal darum zu bemühen, was ist denn eigentlich Populismus, was kann man darunter verstehen, welche Gefahren birgt Populismus, aber auch welche Chancen. Und würde mich freuen, wenn wir sozusagen im Anschluss an den Vortrag oder die paar Überlegungen, die ich Ihnen vorstellen möchte, ins Gespräch kommen über das Thema. Weil ich glaube, das ist kein Thema, das man sozusagen Vorträge präsentiert und dann abschließt, sondern dass man vielleicht doch eher zum Anlass nehmen sollte, sich gemeinsam darüber auszutauschen. Ja, meine Damen und Herren, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass in Deutschland für alle und ausnahmslos jeden das Grundgesetz gilt. Und man wird ja wohl noch fragen dürfen, ob wir den aktuellen Zustrom an Flüchtlingen derzeit wirklich bewältigt bekommen oder ob es nicht in unser aller Interesse liegt, diesen Zustrom endlich zu begrenzen. Man wird ja wohl noch in Zweifel ziehen dürfen, ob die Vertreter der politischen Klasse überhaupt wissen, was wir in den Städten, in den Landkreisen, in der kommunalen Verwaltung tagtäglich erleben müssen. Und man wird ja wohl noch daran erinnern dürfen, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Man wird ja wohl noch darauf hinweisen dürfen, dass Deutschland zwar ein reiches Land ist, dass dieses Land aber deswegen noch lange nicht die ganze Welt aufnehmen kann. Ja, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich ernsthafte Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, um ihren Wohnraum, um ihre Töchter, um unsere christlichen Werte insgesamt. Und man wird bei alledem ja wohl noch öffentlich artikulieren dürfen, dass wir uns in diesem Land mühsam eine Leitkultur aufgebaut haben und dass wir uns diese durch andere nicht kaputt machen lassen wollen. Oder sind wir schon so weit, dass man in diesem Land nicht mehr frei seine Meinung äußern darf? Sollte man inzwischen also besser schweigen, wenn man nicht auf der Linie der politisch Korrekten denkt, fühlt und spricht? Ja, man wird ja wohl noch sagen dürfen, diese Formel, meine Damen und Herren, garniert seit einigen Jahren in erstaunlicher Regelmäßigkeit öffentliche Reden auf Demonstrationen und in Parlamenten, durchzieht allenthalben publizistische Beiträge und etliche Meinungsbekundungen in den sozialen Netzwerken. Zudem gehört diese Wendung zum Standardrepertoire vieler Statements in TV-Talkshows, manchen Hörfunkdiskussionsrunden und sogar privaten Zusammenkünften, bei denen tagespolitische Fragen zum Thema werden. Es gibt wohl kaum einen anderen Satz, der so klar denjenigen, der ihn benutzt, als Populisten ausweist. Gerade in Zeiten, in denen eine gesamtgesellschaftliche Krise vorzuherrschen scheint, erlebt er Konjunkturen und nimmt in den eingangs genannten Beispielen eine, man würde vielleicht sagen, nationalkonservative, wertefixierte, heimatverbundene, rechtsorientierte Färbung an. So können wir also verallgemeinern und feststellen, in dem Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen, ist fast alles enthalten, was Populismus auszeichnet. Wer verstehen will, was unter Populismus zu fassen ist, wie Populismus wirkt, in welchen Situationen und Konstellationen er zur Anwendung gebracht wird, warum sich Populismus und Populisten gerade heute, gerade aktuell derart großer Beliebtheit erfreuen, was also das Wesen des Populismus ist, der muss nur möglichst präzise untersuchen, was mit dem Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, auszulösen, zu suggerieren, anzudeuten und in Gang zu setzen ist. Versuchen wir also, nochmal ganz genau darauf zu hören, welche Unter- und Zwischentöne zum Schwingen gebracht werden, wenn jemand zu uns spricht und seine Ausführung mit dem Halbsatz beginnt, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass. Offenkundigstes Merkmal dieses Satzes ist, dass ein Sprecher vorgibt, einem Verbot entgegenzutreten. Und zwar einer wie auch immer gearteten Sprach-, Meinungs- und vielleicht sogar Denkuntersagung. Er suggeriert, ein Tabu zu durchstoßen. Damit inszeniert er sich als jemand, dem es in ganz besonderer Weise um die Sache an sich geht. Der sich also nicht davor scheut, einer Mehrheit, einer Autorität, einer bestimmten und bestimmenden Elite zu widersprechen. So reklamiert der Sprecher eine Einzelstellung, und zwar eine, an die er durchaus heldenhafte Qualitäten koppelt. Als besonders standhaft und widerständig, als außergewöhnlich überzeugungsfest und meinungsstark gibt sich aus, wer sich in die Rolle eines letzten Anwalts der Wahrheit stilisiert. Haben wir es auf der einen Seite also mit einer Geste scheinbar unausweichlicher, weil notwendiger Vereinzelung zu tun, zeigt sich andererseits ein Anspruch auf das Eigentliche, das Tatsächliche, das Wahre und Wahrhaftige. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, appelliert an so etwas wie den gesunden Menschenverstand, der übrigens immer dann ins Spiel gebracht wird, wenn eine gesellschaftliche Verfassung skizziert werden soll, in der die Mehrheit der Menschen einer verblendeten Meinungsführerschaft hinterherzulaufen scheint. So, als sei der Einzelne gar nicht mehr in der Lage, nach den Prinzipien der Rationalität und Vernunft zu handeln, ja, als sei er fremdbestimmt und fremdgeführt von einer ihn überwältigten und an allen Fronten vereinheitlichten Diskurslinie. Nun, deutlich wird, dass der Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, impliziert, es mit einer Sprachunterdrückungs- und Gedankenverhinderungskultur, im Kern also mit einer versteckten Weltanschauungsdiktatur zu tun zu haben. Berühmt wurde in diesem Zusammenhang der im Verlauf der 1970er Jahre von der Soziologin Elisabeth Nölle-Neumann entwickelte, geprägte und immer wieder neu variierte Begriff der Schweigespirale. Im Kern ist damit das Phänomen gemeint, wonach viele Menschen ihre öffentliche Meinungsbekundung an dem Klima der veröffentlichten Meinung ausrichten. Laut Nölle-Neumann bauen sich Gefühle der Beklemmung und der Verunsicherung bei all jenen auf, die insgeheim Auffassungen vertreten, die nicht deckungsgleich zur allgemeinen verlautbarten Meinung stehen. Eine Spirale- und Sogwirkung setzt ein, wenn sich die Diskrepanz zwischen der eigenen Sicht der Dinge und der beispielsweise massenmedial kommunizierten Sicht der Dinge zu vergrößern und auszuweiten beginnt. Der Einzelne empfindet sich immer stärker ins Abseits gedrängt, vielleicht sogar einer leichten sozialen Ausgrenzung unterzogen, was dazu führt, dass er so etwas wie Isolationsgefühle ausprägt. Er erhöht den Anteil seines Schweigens, er verstummt vielleicht eher in einer Debatte oder häufiger als früher, weil er die Strafe der gesellschaftlichen Ächtung fürchtet. Weiterhin lautstark zur eigenen Überzeugung zu stehen, könnte ja bedeuten, mit Formen der Diskriminierung konfrontiert zu werden. Im Schweigen baut sich zwar auch ein Entfremdungsverhältnis auf, allerdings nur eines zu sich selbst und seinen Überzeugungen. Dieses aber wiederum verbucht den Vorteil, dass es sich durch das Sicherheitsgefühl gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe aufwiegen lässt. Wer lieber öfter schweigt, riskiert immer weniger und erhöht damit seine Aussichten, integraler Bestandteil einer Allgemeinheit zu bleiben. Nun, die Theorie der Schweigespirale ist nicht unumstritten, weil sie auf vielen, teilweise recht grundsätzlichen und entsprechend umfassenden Annahmen beruht. So wird etwa von einer prinzipiellen Orientierung des Einzelnen am Meinungsbildungsprozess der anderen ausgegangen. Zugleich wird vor allem den Massenmedien eine enorme gesellschaftliche Wirksamkeit zugesprochen, sollen es doch in erster Linie ihre Plattformen sein, auf denen sich so etwas wie eine einheitliche Meinungslandschaft züchten lässt. Beide Annahmen blenden die Kontextgebundenheit von Meinungen weitgehend aus. Zu fragen wäre also, ob es sich bei Meinungstendenzen nicht eher um zeitlich begrenzte und medial gehypte Phänomene handelt, zu denen es zumindest in demokratischen Gesellschaften immer eine Vielzahl alternativer Sichtweisen gibt. Gerade die Entwicklung der sozialen Netzwerke führen inzwischen doch in aller Deutlichkeit vor Augen, dass es vermeintlichen Eliten immer schwerer fällt, ein Monopol auf Meinungen durchzusetzen. Hinzu kommt schließlich die Annahme, dass jedes dringliche gesellschaftliche Thema moralisch kodiert sei. und damit automatisch einen übergroßen emotionalen Druck auf den Meinungsbildungsprozess der Menschen ausübe. Vielfach wurde denn auch schon darauf hingewiesen, dass sich all diese Grundvoraussetzungen der Schweigespirale leicht in ihr Gegenteil verdrehen lassen, dass also auch die Theorie der Schweigespirale einer ganz bestimmten Weltanschauung folgt und letztlich, so muss man sagen, Ausdruck einer individuellen Wahrnehmung gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse bedeutet. Insofern wäre es nicht unklug, die Schweigespirale gerade heute nicht weiter zu theoretisieren, sondern sie als ein implizites Strategiemittel des populistischen Sprechens zu charakterisieren. Denn nichts anderes liegt ja als Annahme dem Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, zugrunde. Die Auffassung einer längst zum Drehen gebrachten, kaum mehr aufzuhaltenden, immer weiter um sich greifenden Schweigespirale, mit der Folge, dass sich abweichende Auffassungen nicht mehr zu artikulieren wagen, da sie fürchten, mit der Bekundung ihrer Sicht der Dinge der herrschenden Meinungsrichtung entgegenzulaufen. Der Populist habitualisiert die Schweigespirale, nicht indem er sich ihren Imperativen unterordnet, sondern im Gegenteil, indem er die Schweigespirale, als gegeben voraussetzt und sich als deren Überwinder in Szene setzt. Er gibt vor, der Sogwirkung der Schweigespirale zu widerstehen, um in anwaltlicher Absicht die Bedürfnisse der Kleinen, der zum Schweigen gebrachten Leute öffentlich zu vertreten. Ja, dies zu erkennen heißt aber auch zu akzeptieren, dass der Populismus keine ihm eigene weltanschauliche Prägung besitzt. Er kann sich auf keinen inhaltlichen Kern, auf keine nur ihm vorbehaltene Weltsicht berufen. Populismus ist keine Kommunikationsform, die eine bestimmte Kritik bereits in sich trüge. Um Ihnen das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich Ihnen eine kleine Passage aus einem wichtigen Aufsatz von der Soziologin Karin Priester mitgebracht, die sich 2012 sozusagen mit der Frage beschäftigt hat, welche Wesensmerkmale zeichnen den Populismus eigentlich aus? Und sie schreibt darin, Populismus ist kein Substanz, sondern ein Relationsbegriff. Versteht man seit Aristoteles unter Substanz etwas, das seiner Existenz eines anderen Dinges bedarf, keines anderen Dinges bedarf, so hat der Populismus keine Substanz im Sinne einer zentralen, nur ihm eigenen Wertesystems. Weiter schreibt Frau Peters, Herr Priester, als zyklisches Phänomen, das oft mit einem Chamäleon verglichen wird, passt sich der Populismus permanent neuen Bezugssystemen an und setzt sich zu ihnen in eine Antibeziehung. Was David Hume über die Seele gesagt hat, gilt auch für den Populismus. Er ist ein bloßes Bündel von Vorstellungen. Also, und das heißt eben, dass sich sozusagen der Populismus nicht, ja, man würde sagen, essentialistisch definieren lässt, dass er sozusagen auf keine kohärente Doktrin festzulegen ist. Und vielleicht sagen diese beiden Begriffe, die Frau Priester braucht, sind eigentlich sehr wichtig, dass der Populismus auftritt wie ein Chamäleon, sich im Grunde genommen an ein herrschendes Umfeld angleicht, sich sozusagen mit ihm sichtbar verbrüdert und gleichzeitig sozusagen Gegner aufbaut. Also eine Antibeziehung braucht, zu dem er sich sozusagen in Szene setzen kann. Also er ist sozusagen chamäleonartig auf der einen Seite und baut eine Antibeziehung zu Systemen auf, gegen die er sozusagen angehen kann. Ein Hauptmerkmal des Populismus liegt also in seiner Perspektive. Er gibt vor, stets von unten nach oben zu schauen, die Sorgen und Nöte von Frau Müller und Herrn Mayer aufzugreifen, um sie denen da oben anklagend, wachrüttelnd und mahnend entgegenzuhalten. Entsprechend stark zieht der Populismus Personengruppen zusammen. Populisten sprechen beispielsweise von dem Volk und den Politikern, von den Zuschauern und Hörern und den Medien, von der Belegschaft und der Konzernführung, den Patienten und den Ärzten und dergleichen mehr. Damit wird aber auch ersichtlich, wie inhaltsungebunden der Populismus strukturiert ist. Ja, dass er sich mit unterschiedlichsten, teilkonträren Interessenslagen zu verbinden weiß. Der Populismus ist demnach, zumindest in seinem politischen und gesellschaftlichen Einsatzgebiet, ein Form- und Stilmittel der öffentlichen Rede, das den einmaligen rhetorischen Vorzug besitzt, mit immer neuen Anliegen immer neu gefüllt werden zu können. Und trotzdem werden die unterschiedlichen populistischen Redeweisen, ob sie dem Rechtskonservativen, dem Linksalternativen, dem Gewerkschaftlichen oder sonst einem Kontext entstammen, von einem weiteren und zwar nicht unwesentlichen Merkmal durchzogen. Dieses zeigt sich in den Argumentationsweisen des Populismus. Sie sind nämlich nicht nur in ihrer Stoßkraft von unten nach oben gerichtet, sondern resultieren in den allermeisten Fällen aus einem, man würde vielleicht sagen, und ich glaube, dazu haben Sie auch ein Thema in der Vorlesungsreihe, kulturkritischen Weltverständnis. Um dies vielleicht nochmals an den aktuellen Kommunikationsformen von Pegida, AfD oder denken Sie an UKIP oder Front National und ähnlichen festzumachen, bitte. Ihnen geht es ja wesentlich darum, den aktuellen gesellschaftlichen Zustand als Schwundstufe, als Degeneration eines früheren, ganzheitlichen Zustandes zu skizzieren. Die höchst populistische Rede von der Verteidigung des christlichen Abendlandes ist nichts anderes als das Ergebnis einer Sorge, vielleicht auch diffusen Sorge, vor einem Verlust an Verbindlichkeiten, Sicherheiten, Eindeutigkeiten, Orientierungen. Suggeriert wird eine Dynamik, die einen idealen Urzustand ins Wanken gebracht hat. Entworfen wird daher eine rückwärtsgewandte Utopie, auch das ist ein Begriff von Frau Priester, die Vorstellung von der Wiederherstellung einer alten, guten Ordnung. Allenthalben wird eine negative und sogar gefahrvolle Abkehr von diesem Idealzeitalter proklamiert, das es eben nun wiederherzustellen, zu restaurieren und in seinen ihn auszeichnenden Formen zu reinstallieren gilt. Allerdings, diese kulturkritische Tendenz des Populismus ist nicht notwendig antimodern geprägt. Häufig verbrüdert sich das kulturkritische Reden ja mit Antimodernismen, vor allem dann, wenn die Errungenschaften der Moderne als Ausdruck einer Entfremdungsentwicklung gesehen werden. Also denken Sie an so etwas wie die Kritik an der Waren- und Konsumwelt, an der angeblichen Bilderflut, die uns tagtäglich umgibt und die sozusagen Folge der neuen Medien sei, an dem Schönheitswahn, der sozusagen aufgebrochen sei, an der Entstehung von Popmusik und anderen popkulturellen Formen und so weiter. Bei Pegida, AfD und anderen ist es allerdings gerade die westliche Moderne, die gegen eine vorgebliche Unterwanderung durch vormoderne Gesellschafts- und Glaubensformen geschützt werden soll. Es soll also gerade kein Zurück zur Natur geben, sondern lediglich ein momentan zersetzender Einbruch von außen gestoppt werden. Die rückwärtsgewandte Utopie des Populismus will demnach die Dinge nur so weit zurückdrehen, bis die alte Vorherrschaft, und jetzt in diesem speziellen Fall eben, der westlichen Moderne wieder instand gesetzt ist. Man kann vielleicht durchaus sagen, dass in diesen Dimensionen der Populismus zur gesellschaftlichen Gefahr werden kann. Denn der Rekurs auf eine ultimative Wahrheit, auf einen Zustand irgendeiner Ganzheitlichkeit, irgendeines kulturellen Vorsprungs, impliziert eine politische Radikalisierung. Schließlich muss der Verlust wettgemacht werden, sodass Populisten häufig zu der Aufforderung greifen, endlich das Schwätzen, Labern, Lamentieren, Herumdoktoren an den Symptomen einzustellen und das Übel entschieden an der Wurzel zu packen. Aus der Schweigespirale lasse sich effektiv nur dann ausbrechen, wenn man bereit sei, auch etwas zu tun, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, sich also wieder zum Subjekt
der Verhältnisse zu machen. Erzählt wird eine Opfergeschichte, als sei der Einzelne zum Objekt der Entwicklungen geworden, die er nun aufhalten und wieder auf den rechten Weg zurückführen könne, wenn er seine Selbstermächtigungskräfte in den Dienst einer Sache und meist eben einer höheren Sache zu stellen wisse. Ja, Sie merken, meine Damen und Herren, unter dieser Beleuchtung erscheint der Populismus als etwas höchst Gefährliches, ja als ein Versuch, Demokratie auszuhebeln und Radikalisierungen zu befördern. Doch ist, wie die Metapher der Beleuchtung bereits andeutet, dies nur eine mögliche Darstellung des Populismus. In verändertem Licht besehen, zeigt sich der Populismus von einer ganz anderen Gestalt. Zu fragen wäre nämlich, ob Populismus nicht auch ein Urinstrument aller sozialen, gesellschaftlichen und politischen Kommunikation verkörpert. Müssen wir nicht immer im Geiste einer bestimmten Sache sprechen, um unser Anliegen dringlich machen zu können? Sind wir nicht stets notwendig darauf angewiesen, Komplexität zu reduzieren, um uns überhaupt Orientierung und Gehör verschaffen zu können? Agieren wir nicht durchgängig in fast allen Lebenslagen populistisch? Sind Bekundungen wie "Ich liebe dich" oder aber "Ich habe Angst" nicht die populistischsten Redeweisen überhaupt? Ist es nicht so, dass es so gut wie keinen Bereich gibt, in dem uns nicht das Bedürfnis ergreift, uns zum Fürsprecher eines bestimmten Bestrebens, Wollens, Verlangens zu machen? Und müssen wir diesen Wunsch nicht auf möglichst prägnante und eindeutige Formeln bringen, um ihn überhaupt artikulieren zu können? Tatsächlich ließe sich sagen, dass Populismus ein äußerst schützenswertes Mittel ist, wenn es darum geht, bislang unsichtbaren, persönlichen oder kollektiven Anliegen eine öffentliche Präsenz zu verleihen. Mit Sorge betrachte ich daher, dass der Populismus in unserer derzeitigen Mediengesellschaft zu einem offenen Kampfbegriff degradiert worden ist. Auf die Formel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wird in regelmäßiger Zuverlässigkeit mit dem Satz reagiert, also ehrlich, das ist doch jetzt nur billiger Populismus. Populismus wird als Label benutzt, um dem Andersdenkenden, Andersargumentierenden unter den Verdacht der Beförderung niederer Instinkte zu stellen. Damit wird er moralisch skaliert. Wer erst einmal zum Populisten abgestempelt wurde, sieht sich dem Vorwurf der Prinzipien und Haltungslosigkeit ausgesetzt. Er wird als jemand dargestellt, der sich opportunistisch an schweigende Minderheiten ranmacht, um sich ihnen als lautstarkes Sprachrohr zur Verfügung zu stellen. Völlig übersehen wird in diesem Zusammenhang, dass hier mit dem Populismus nur immer weitere Nahrung zugeführt wird. Ja, dass die negative Besetzung des Populismus ganz wesentlich zu seinem Erfolg beiträgt. So lässt sich ein Bogen von Herbert Wehner und Franz Josef Strauß über Alice Schwarzer und Gerhard Schröder bis hin zur AfD spannen. Sie alle sahen bzw. sehen sich unter das Label Populist oder Populistin gezwängt, was dazu führt, dass sie in die Lage gerieten bzw. geraten, Gegenmeinungen kontraststark aufzubauen. Den so Verunglimpften springt man bei. Gerade weil viele fürchten, der Stempel Populismus diene dazu, weitere Einlassungen der betreffenden Person verhindern zu wollen. Und in vielen dieser Fälle, ich denke nur da an den bis heute immer wieder unter Opportunismusverdacht gestellten feministischen Diskurs, ist das ja auch also überdeutlich abzulesen. Die Mechanik des Populismus ist also eine recht simple. Sobald eine Position als diskussionsunwürdig und damit als tendenziell vernachlässigbar marginalisiert wird, bekommt der Populismus den für ihn existenziellen Gegenpart und damit den Rückenwind, den er für seine rhetorischen Figuren benutzen kann. Hinzu tritt, dass die gewünschte Verdrängung des Populismus aus öffentlichen Debatten dazu beiträgt, dass neue Essentialismen zu blühen beginnen. Indem man den Populisten als Opportunisten verunglimpft, reklamiert man ja seinerseits eine besondere, übergeordnete, weltanschauliche Identität. Implizit aber wird damit die kommunikative Logik des Populisten nur übernommen, freilich unter dem Vorzeichen, das Gegenmodell zum Populismus zu verkörpern. Letztlich aber bildet sich in diesen Fällen eine stille Koalition zwischen Populisten und Antipopulisten. Gegenseitig werfen sie sich wahlweise Abgehobenheit, Arroganz, Standesdünkel, Prinzipienlosigkeit und Charakterschwäche vor, greifen also zu moralisch besetzten Kategorien und jedes Mal bedienen sie sich nichts anderem als populistischer Rhetorik. Gerade weil sich insbesondere im politischen Diskurs nahezu alle Beteiligten als Vertreter von Personengruppen legitimieren, können sie gar nicht anders, als zur Erreichung ihrer Ziele populistisch zu agieren. Sinnvoll ist daher Populismus nicht nur, wie jetzt vielleicht bislang geschehen, phänomenologisch oder unter kommunikationsstrategischen Gesichtspunkten zu betrachten. Ja, ebenso mag ein Blick auf seine historische Entwicklung dazu dienen, seine Dynamiken besser zu verstehen. Dabei sollten aber nicht unerhebliche Unterschiede in Erinnerung gerufen werden. Etwa wäre darauf zu verweisen, dass der Populismus als politische Bewegung seine Wurzeln keinesfalls in rechtsorientierten Kreisen hatte. Stattdessen waren es die sozialrevolutionären Bewegungen des Russischen Kaiserreichs aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in denen ein populistischer Habitus entwickelt und als öffentliches Instrument kultiviert wurde. Allerdings ging es in der berühmt gewordenen Bewegung der Narodniki, eine Gruppe, man würde vielleicht sagen, selbstdeklarierter Volkstümler und Volksfreunde, ohne das jetzt sozusagen negativ werten zu wollen, weniger um das Volk als Ganzes. Auch wenn ihre Bewegung unter dem Anspruch stand, den Gang in das Volk zu realisieren, war es letztlich doch vor allem eine intellektuelle Elite, die sich populistischer Weisen des öffentlichen Auftritts und der Parteienwerbung bediente. Mit Hilfe eines idealisierten Bildes bäuerlichen Landlebens und seiner angeblich intuitiv gelebten Umverteilungspolitik sollten sozialistische Anliegen umgesetzt werden, politisch umgesetzt werden. Das einfache russische Leben war also nicht Basis der Narodniki, sondern diente ihnen vorrangig als Marketingmittel, um ideologisch geprägte Gegenentwürfe zu einer massenindustriell strukturierten Weltordnung einbringen zu können. Eine indirekte Adaption erfuhr diese praktische Etablierung des Populismus durch die französische Literatur am Ende der 1920er, Anfang 1930er Jahre. Auch wenn sich die Autoren immer wieder auf Narodniki beriefen, ging es ihnen weniger um eine Abkehr vom industriell bestimmten Gesellschaftsgefüge. Im Vordergrund standen literaturpraktische Überlegungen, nämlich eine Abwendung vom Psychologismus einer als überwiegend realitätsfern gewerteten Erzählweise. Insbesondere bürgerliche Werke wurden abgelehnt und für ihren zu naturalistischen Stil, für ihr zu scharfes Eintreten für bestimmte politische Ziele kritisiert. Stattdessen wurde eine Hinwendung zum tatsächlichen Lebensalltag der einfachen Menschen proklamiert, eine ungleich realistischere Narration favorisiert, von der man sich unter dem Titel Populisme eine adäquate Schilderung gesellschaftlicher Lebenswirklichkeiten erhoffte. Ziel war es also nicht, wie noch bei den Narodniki, eine politische Mobilisierung, in dem Fall jetzt mit den Mitteln der Literatur zu erwirken, sondern im Gegenteil eine Art Depolitisierung der Literatur durch eine stärkere Orientierung auf ihre volkstümlichen Potenzialitäten zu verwirklichen. Im Unterschied zu diesen beiden indirekt verbundenen Erscheinungsweisen des Populismus ist vor allem auf die 1892 gegründete amerikanische Populist Party zu verweisen. Ihr Wesensmerkmal liegt in einer ungleich stärkeren Verankerung in breiten Gesellschaftsteilen. Als Bündelungsorgan radikaldemokratischer Protestbewegungen sollten Wünsche nach Einführung einer progressiven Einkommenssteuer und dergleichen umgesetzt werden. Der große politische Vorteil dieser Partei resultierte aus ihrem direkten, unmittelbaren Hervorgehen aus unterschiedlichen ländlichen Vereinigungen. Also da gab es gerade keine sozusagen intellektuellen Elite, die sozusagen das einfache Leben für eigene politische Ziele verfügbar machen wollte. Im Gegenteil, die Bewegung bildete sich sozusagen aus der ländlichen Struktur direkt heraus. Und dann bis zur Phase des Wirtschaftsaufschwungs hat sie eben auch entsprechend große Erfolge feiern können. Im deutschsprachigen Raum setzte sich Populismus erst im Laufe der 1960er Jahre als politikwissenschaftlicher Begriff durch. Eine analytische Verstärkung und theoretische Kontextualisierung erfuhr er sogar erst in den letzten Jahren vor dem Hintergrund eines europaweiten Erstarkens recht konservativer Parteien und nationalkonservativer bürgerlicher Bewegungen. Umso mehr hat die Politik- und Diskursgeschichte des Populismus aber deutlich gemacht, dass Populismus trotz einer ursprünglichen Verankerung in sozialistischen Bewegungen ideologisch ungebunden bleibt. Im Gesamten besehen wäre Populismus als ein rhetorisches Mittel zu definieren, mit dem sich bislang stille Anliegen öffentlich artikulieren lassen. Dabei geht es darum, den Relationsbegriff Populismus semantisch zu belegen, ihn also mit Leben, Weltanschauung, Sorgen, Ängste, Hoffnungen und Wünschen zu bestücken. In seiner konkreten Realisierung wird der Populismus einer vordefinierten Blickrichtung angeglichen. Der Populist setzt sich in eine Antibeziehung zu anderen, um im Namen der Schwachen, Kleinen, Vernachlässigten oder Übersehenen anwaltlichen Beistand zu leisten. Genauso gut aber ist Populismus auch dazu geeignet, die von ihm vertretenen Bedürfnisse erst einmal zu konstruieren, also Sorgen und Nöte erst zu entwerfen und dann zu verstärken, um so ideologische Relevanz aufzubauen. Es wurzeln also Chancen wie Gefahren im Populismus. Er ist unabdingbar dort, wo es darum geht, Interessen zu vertreten. Er ist notwendig dort, wo sich Einseitigkeiten und Verhärtungen zeigen, wo sich also Ideologien auszuformen beginnen. Zugleich aber steht er selbst in der Gefahr, zum Schmiermittel von Einseitigkeiten und Verhärtungen zu werden, sich also zum rhetorischen Erfüllungsgehilfen von Unterdrückungen aufzuschwingen. In einem solchen Fall tut Populismus nichts anderes, als auf Ideologien nur mit immer weiteren Ideologien zu reagieren. Darüber hinaus ist der Populismus aber nicht nur Kommunikationsinstrument, sondern eben auch, versucht kurz auszuführen, eine begriffliche Schablone zur Abwertung und sogar Denunziation. Populist kann zum Schmäh- und Schimpfwort werden und damit unfreiwillig dazu beitragen, die Gegenseite in ihrer Haltung zu bestärken. Ja, wünschenswert wäre also ein Gespräch über Populismus, das sich dem ideologischen Reflex enthält und sich eingehend und reflektiert populistischen Formen, Foren und Artikulationsweisen widmet. Ja, ich persönlich, wenn ich das so staatstragend formulieren darf, empfinde es als gesellschaftspolitisch fatal, wenn sich selbst Vertreter der Bundesregierung dazu hinreißen lassen, rechtskonservativen Bewegungen unserer Gesellschaft stereotyp eine politische Verirrung zu attestieren. Eine populistische Verirrung zu attestieren. Ohne es zu beabsichtigen, werden damit radikale Strömungen gefördert. Der Soziologe Niklas Luhmann hat 1992 einen überaus erhellenden Beitrag eben über diese Paradoxie des Protests, so hat er seinen Aufsatz überschrieben, verfasst. Luhmanns Kernthese besagt, dass jedes Protestieren, das sich über Ablehnung und über ein bloßes Dagegensein definiert, automatisch in das investiert, gegen was es sich wendet. Für den politischen Populismus trifft dies in ganz eminenter Weise zu. Wer Populismus nur ablehnt, ihm nicht zuhören will und ihn unter moralischen Vorbehalt stellt, befeuert die Dynamisierung des Populismus in Richtung politischer Hetze und Agitation. Die Stärke des Populismus ist zugleich auch seine Schwäche. So wie er einerseits chamäleonartig, flexibel einsetzbar ist und sich zum Transportgehilfen fast jeder weltanschaulichen Überzeugung eignet, so steif und vorhersehbar fallen seine Kolorierungen aus. Zwar trifft man auf Populismus an allen Ecken und Enden des persönlichen wie öffentlichen Umfeldes, aber stets zeigt sich der Populismus von ähnlicher bis gleicher Gestalt. Ein Gespräch über Populismus wäre also aufgefordert, sich in Gelassenheit zu üben und nicht unfreiwillig zu untermauern, was es doch eigentlich in Frage zu stellen gilt. Danke Ihnen herzlich.
Ja, herzlichen Dank, Herr Hornhof. Wir geben uns hier vorne jetzt volksnah und lassen alle Fragen zu, die Sie haben. Und ich bin gespannt, welche Sie stellen. Während Sie sich vielleicht noch warm denken, können wir uns ja hier schon ein bisschen Ping-Pong-mäßig warm machen. Wie kritisieren wir denn jetzt den Populismus?
Na, ihn vielleicht so, dass wir ihn nicht vorverurteilen, sondern ihn als ein rhetorisches Mittel ernst nehmen. Also Kritik des Populismus nicht als ein Mittel der Verdammung des Populismus auslegen, sondern zunächst einmal schauen, wie funktioniert eigentlich Populismus? Und wo überall ist Populismus vorhanden? Wie stark bedienen wir uns eigentlich auch in unserer Alltagskommunikation populistischer Mittel, ohne uns dessen permanent ständig bewusst zu sein?
Und als Rhetoriker hätte ich einen Vorschlag, nämlich anzuschauen, wie er argumentiert. Mhm. Und mit den Methoden der Argumentationskritik dann ihnen zu begegnen, so wie man das sinnigerweise generell tun sollte, ja, in einem politischen Diskurs, dass man erstmal die Argumente prüft und anschaut und analysiert und wenn möglich kritisiert. Mhm. Ich habe allerdings den Verdacht, dass das manchmal schwierig ist, weil das ein Verfahren ist, das selbst schon antipopulistisch ist. Ja. Ja. Wenn man sich über das Verfahren der Kritik nicht einig ist, wird es natürlich schwierig, in den Diskurs auf Augenhöhe sozusagen sich zu begegnen. Ja. Da sehe ich tatsächlich einen Krux.
Und das hat ganz wesentlich sozusagen mit eben der Argumentationsweise des Populismus zu tun. Er ist ja sozusagen notwendig darauf angewiesen, Gegenmeinungen aufzubauen, sich nicht nur zum Fürsprecher von etwas zu machen, sondern sozusagen alles, was kommt, in das Gewand der Gegenmeinung einzukleiden. Erst dann kann er sozusagen zum Kontrast werden und sich abgrenzen. Das heißt, eine Kritik, die ihn nicht unter Verdacht stellen will, sondern ihn analysieren möchte, ihn sozusagen mit ihm über seine Struktur ins Gespräch kommen möchte, hat eigentlich sozusagen keine argumentative Chance gegen den Populismus, weil sie selbst sofort unter den Verdacht der Gegenmeinung gestellt wird. Umso wichtiger sind vielleicht solche Foren, in denen sozusagen Raum und Platz bleibt,
wohl wahr,
mit ein bisschen Distanz darauf zu schauen.
Hier eine erste Frage habe ich gesehen, da hinten. Hier haben wir eine, wenn Sie beginnen mögen.
Vielen Dank für Ihre gesagten Worte, auch sehr differenziert mit dem Populismus umgehen. Für mich ist allerdings auch die Frage, ob es überhaupt ein intellektuelles Problem oder nicht mehr ein emotionales Problem. Und dass es deswegen sehr schwer ist, darauf zu reagieren, vor allem nicht intellektuell zu reagieren. Wenn ich davon ausgehe, ich habe einen Diskurs und Standpunkt und Gegenstandpunkt, dann ist es schwierig, wenn es um emotionale Probleme geht. Die kann ich nicht diskutieren in diesem Sinne. Und ob nicht da noch ein wesentlicher Punkt liegt, dass er eben auch die emotionale Bezug nimmt, die sie eben so einfach gar nicht steuern können. Dann auch die Frage, wie kann ich dann dem begegnen, was im Grunde das emotionale Dinge aufnimmt und verstärkt, aber eben nicht im Diskurs dann gewissermaßen zu widerlegen ist.
Ich würde es kurz wiederholen und zusammenfassen für unsere Aufnahme. Sie weisen darauf hin, dass es womöglich kein intellektuelles Problem ist, sondern ein emotionales, weil eben der Populismus sozusagen an die Emotionen geknüpft ist, entzieht er sich genau solch ein Verfahren, wie ich es gerade beschrieben habe, einem argumentativen, kritischen Verfahren.
Also das gehört ja tatsächlich auch zum Strategiemittel des Populismus, anti-intellektuell zu argumentieren, antipolitisch zu argumentieren. Populistische Politiker sind, gerieren sich sozusagen als Antipolitiker. Populistische Intellektuelle gerieren sich als Anti-Intellektuelle und zwar immer sozusagen mit dem Link auf die Emotionen, die wahren Gefühle der Menschen, die jetzt endlich mal öffentlich artikuliert werden sollen. Und das macht es unheimlich schwer, und ich würde fast sagen, fast unmöglich, sozusagen adäquat zu reagieren. Denn was will man auf jemanden antworten, der sagt, ich habe Angst? Das ist sozusagen nicht mehr diskutabel. Aber daraus wird sozusagen politisches Kalkül gezogen.
Weil wir darüber reden müssten, ob man da nicht auch was tun kann. Wir hatten hier eine Frage, danach Sie und dann noch da oben. Aber jetzt erstmal Sie.
Der Politiker, der auf dem Marktplatz steht und Wahlkampf betreibt, ist dann auch ein Stück weit populistisch. Der ist ein Teil der Partei, der hat so, weil er ein Teil der politischen Anschauung. Das wird ja auch sein. Das ist auch populistisch, oder?
Ist nicht jeder Politiker, der zum Beispiel im Wahlkampf auftritt, nicht schon Populist?
Eindeutig. Ich würde sogar so weit gehen, das war jetzt auch eine These, die ich versucht habe, ein bisschen stärker zu machen, dass politische Kommunikation notwendig populistische Kommunikation sein muss, weil sie sich über die Vertretung von Personeninteressen legitimiert. Und schon damit ist im Grunde genommen das populistische Gefüge aufgespannt. Die Frage ist nur, wie wird sozusagen der Populismus im konkreten Fall ausagiert? Und da gibt es eben sozusagen das, was Sie auch angesprochen haben, die Form, eben permanent sozusagen auf die Gefühlsdimension zu rekurrieren, an sie zu appellieren und sich damit einerseits dem Widerspruch zu entziehen und gleichzeitig sich besonders dringlich unersetzlich zu machen. Und in dieser Form sozusagen des Populismus erscheint er mir als gefährlich, weil er tatsächlich eine magnetische Kraft entwickeln kann. Ja? Wer sucht nicht nach jemandem, der, von dem man glaubt, dass er die eigenen Gefühle versteht und sei es nur ein Politiker. Und es wird gefährlich dadurch, dass sozusagen diese Gefühlsballungen dann instrumentalisiert werden und sozusagen politisch wirksam werden sollen. Und Gefühle sind in aller Regel ein schlechter Berater, wenn es sozusagen um politische Fragen geht, wenngleich sie nicht auszuschließen sind. Aber sozusagen auf diesem schmalen Grat bewegt sich, wird die sozusagen politische Kommunikation immer und notwendigerweise.
Sie sind wahrscheinlich ein guter Indikator, aber nicht unbedingt eine gute Basis für Entscheidungen.
Ja.
Ja. Sie hatten eine Frage.
Kommt ja von Populus Romanus, und da war eben vielleicht für mich auch schon der Gegensatz Volk gegen Obrigkeit schon implizit. Das zweite ist vielleicht noch die Verballhornung als Pöbel, kommt ja auch von Populus, und da sind wir doch, glaube ich, ganz nahe bei der negativen Besetzung des Wortes heute.
Sie weisen auf etymologische, also sprachgeschichtliche Zusammenhänge hin, erinnern daran, dass Populus Romanus vom Volk Volksherrschaft und so weiter kommt und verweisen auf dann sozusagen den negativen Konnex, nämlich Pöbel, dass da die zweite Bedeutungsebene sich auftut.
Ja, völlig einverstanden. Tatsächlich sind das sozusagen die etymologischen, oder ist die etymologische Herkunft des Populismus sozusagen schon in seiner Bezeichnung sozusagen dieses duale Verhältnis zwischen einer Masse hier, dem Volk und sozusagen einer wie auch immer gearteten Obrigkeit gesetzt. Und absolut, also sozusagen in der negativen Verwendung des Populisten, ja, du bist ja nur Populist, nur, es ist immer nur populistisches Sprechen, was da kommt, schwingt tatsächlich dann auch wieder sozusagen dieser Pöbelvorwurf mit, sie, nicht besonders kultiviert sich artikulieren zu können, zu besonders niederen oder starken Metaphern zu greifen, zu dramatisieren, den Bogen zu überspannen und so weiter. Das liegt ja sozusagen als Assoziationsfeld in diesem Vorwurf immer auch mit drin und es erinnert wirklich an diesen Pöbelvorwurf. Bestärkt damit aber wieder den Populismus, weil er sozusagen all seine Vorurteile bestätigt sieht.
Sie hatten eine Frage. Sie verweisen darauf, dass Populismus im Wortsinn ja nicht etwas Negatives bedeuten muss, finden den Begriff daher unglücklich und fragen, ob man nicht einen besseren haben könnte. Haben Sie einen? Nun gut, also kein Anglizismus bitte. Herr Hornhof.
Ist das jetzt eine Aufgabe an mich oder ja, an alle, ja, vielleicht eher. Eben also, ich stimme ja völlig mit Ihnen überein, dass sozusagen in der Begriffsdefinition des Populismus weder eine positive noch eine negative Konnotation enthalten ist, sondern dass zunächst eine Zustandsbeschreibung einer Gruppe von Personen ist, die sich sozusagen öffentlich artikulieren möchte. Da ist weder etwas schlecht noch gut erstmal. Ich wollte sozusagen im Vortrag ja auch darauf hinaus, dass sozusagen das Sprechen über Populismus selbst den Populismus wieder funktionalisiert, ja, und ihn entweder als Abwertungs- oder Aufwertungsinstrument benutzt. Gerade weil er semantisch unbelegt ist, eignet er sich in besonderer Weise dazu, zum Kampfinstrument eingesetzt zu werden. Also vielleicht müsste man sozusagen keinen besseren Begriff für Populismus finden, sondern ein bisschen weniger von Populismus sprechen. Und das kriegt man wahrscheinlich nicht hin, ja. Aber damit würde man sich zumindest die Möglichkeit eröffnen, differenzierter über sozusagen öffentliche Kommunikationsformen zu sprechen und sie nicht sozusagen in vorgestanzte Muster wie Populismus, Nicht-Populismus oder so einsortieren zu müssen.
Ich würde annehmen, dass solch ein Begriff sich nicht ersetzen lässt, vielleicht aber unser Umgang damit sich verändern lässt. Wir müssten wahrscheinlich bei solchen Begriffen, die zuerst einmal nicht definiert sind, bedeutungsoffen sind, fragen, was meinst du damit? Ja? In dem Moment beginnt zumindest manchmal ein Gespräch und das ist vielleicht schon ein Ansatz, Populismus zu verhindern. Sie haben eine Frage.
Ja,
ist der Begriff auch im Ausland, also Sie meinen wahrscheinlich in anderen Sprachen, ähnlich negativ konnotiert. Auf Spanisch sagen Sie auf jeden Fall. Gut. Sonst noch Muttersprachler?
Also das tue ich mir tatsächlich sehr schwer jetzt in der Beantwortung der Frage. Das kann ich Ihnen sozusagen nicht zuverlässig sagen. Denn um herauszubekommen, sozusagen wie der Populismus in seiner Tendenz gebraucht wird, sozusagen welche kommunikative Dynamik er entfaltet, muss man, glaube ich, schon recht dicht sozusagen an der jeweiligen Sprachkultur sein und auch etwa jetzt an der Medienkultur des jeweiligen Landes. Und das bin ich jetzt sozusagen in keinem anderen Sprachraum als jetzt im Deutschen. Also man müsste sich tatsächlich sozusagen ja, Kommunikationssituationen anschauen dann und gucken, wie wird er da jeweils eingesetzt. Oder haben Sie eine Tendenz?
Ich habe nochmal eine etwas praktische Frage, weil Sie haben mir klar gemacht, dass der Populismus ambivalent recht hat. Ja. Wie kann sich jetzt der Normalbürger gegen einen tendenziösen, jetzt zum schlechten gerichteten, also jetzt gerade sagen wir mal rechtsgerichteten Populismus wehren oder das erkennen?
Sie verweisen darauf nochmals, dass wir jetzt festgestellt haben, der Begriff ist ambivalent, aber wenn er denn in tendenziöser Absicht auftaucht und ja, Populismus beispielsweise rechtsgerichteter Natur in die Öffentlichkeit tritt, wie kann man ihn erkennen, wie kann man sich dagegen wehren?
Vielleicht zunächst sozusagen aus dem Gefühl herauskommen, sich wehren zu müssen, was verteidigen zu müssen. Und sozusagen, wie Sie es vorgeschlagen haben, Sie haben es jetzt nur so in den Nebensatz gepackt, aber es finde ich total wichtig, sozusagen mit der Rückfrage zu reagieren, wie meinen Sie das? Wie meinst du das? Und das ist sozusagen der erste Moment, um sozusagen den Gegenüber in einen Reflexionsmodus zu versetzen. Auch wenn der ganz klein ist und vielleicht sofort wieder sozusagen niedergebügelt wird, mit wem man dann da auch immer spricht. Aber sozusagen die Rückfrage zu stellen, entzieht sozusagen den Diskussionspartner sozusagen aus seiner Stoßrichtung.
Aber das ist ganz schwierig.
Auch die Frage ist schnell gestellt.
Ja, sage ich jetzt mal, indoktriniert oder an selten Gelegenheit, es sei denn, Sie sitzen bei, wie heißt der Plasberg, der kann gleich einen Faktencheck machen, das können Sie wirklich nicht gleich.
Gut, man muss vielleicht nochmal unterscheiden sozusagen zwischen der öffentlichen medialen Kommunikation, wenn Sie jetzt im Fernsehen oder was weiß ich wo irgendwas sehen, können Sie natürlich jetzt erstmal nicht effektiv reagieren, aber sozusagen im persönlichen Gespräch und darauf kommt es ja an. Ich finde, darauf kommt es an. Es kommt sozusagen nicht darauf an, wie kann ich jetzt Einfluss sozusagen auf die großen öffentlichen Debatten nehmen, bei denen irgendwie Millionen Leute zuschauen. Aber Sie können sozusagen insofern Einfluss nehmen, dass Sie sozusagen in Ihrem kommunikativen sozialen Umfeld im Grunde genommen für eine Sensibilisierung oder Kontextualisierung der jeweiligen Meinungen, Auffassungen, Weltsichten ja, sozusagen daran arbeiten. Das ist natürlich sehr bescheiden und sehr klein, aber alles andere wäre jetzt, also wäre ich so völlig überfordert, wenn ich jetzt an mich irgendwie den Anspruch richten würde, ich müsste sozusagen Einfluss auf gesellschaftliche Debatten nehmen. Aber wenn ich sozusagen mit einem Essentialismus konfrontiert werde, kann ich sozusagen sehr schnell mit der Rückfrage reagieren, wie meinst du das, wo kommt das her, siehst du das irgendwo oder ist das eine persönliche Erfahrung oder ist das eine Erfahrung von vielen oder so?
Ihr Hinweis ging ja auch dahin zu sagen, diese öffentlichen populistischen Diskurse nehmen ja auch Einfluss auf mich und wie kann ich mich dessen erwehren oder wie kann ich damit umgehen. Ich würde sagen, mit dem, was wir in dem Semester betreiben, mit Kritik. Man sollte sich anschauen und anhören, was wird da gesagt, wie wird es gesagt. Manchmal sagt das Wie der Äußerung auch ein bisschen was über den Subtext, der da drunter liegt. Und dann genau das, was wir vorher schon hatten. Ich glaube, für einen selber ist es immer möglich anzuschauen, wie wird argumentiert, Kann ich diese Argumente in ihren Voraussetzungen, ihren Prämissen teilen? Kann ich sie in ihren Schlussfolgerungen teilen? Das ist immer möglich, das anzuschauen und sich dadurch zu positionieren. Eine andere Frage ist, wie wir in einem größeren politischen Zusammenhang dann reagieren können und so weiter. Da haben Sie als Einzelner genau die Möglichkeiten, die wir alle haben. Sie können von Ihren demokratischen Rechten Gebrauch machen. Und notfalls, wenn Sie mit einer öffentlich artikulierten Meinung nicht einverstanden sind, Ihre eigene öffentlich artikulieren, in den Kontexten, in denen das möglich ist. Und der Minimalkontext ist immer, Sie demonstrieren. Ist eine Weile nicht ganz so schick gewesen, aber kommt anscheinend wieder in Mode. Vielleicht muss man dieses Feld nicht denjenigen überlassen, deren Meinung man nicht teilt. Dann kann man eben seine eigene auch entsprechend auf den Weg bringen. Dankeschön. Bevor ich Ihre Frage jetzt anhöre, möchte ich doch hin und wieder mal die Studenten ein bisschen kitzeln, weil es mich sehr interessiert, auch zu hören, wo die jungen Köpfe hier stehen zu solchen Fragen. Ich glaube, dass Sie die wahrscheinlich noch viel länger beantworten müssen als wir. Von daher wäre ich froh, Sie hätten eine Antwort, aber, oder zumindest Fragen. Bevor Sie eine stellen, höre ich mir Ihre an.
Diese Kommunisten meinen, wir werden von der Vielzahl der Flüchtlinge quasi erschlagen. Da wird argumentiert mit zigtausend. Und die wenigsten sagen dazu, wie viel Prozent das relativ zur Bevölkerung. Das sind 1 oder 2 Prozent.
Ich würde es gerne in die Runde geben. Sie weisen darauf hin, dass mit Zahlen häufig in solchen Diskursen operiert wird und dass das doch darauf ankomme, wie man die Zahlen anschaut. Ja. Und ob man von Tausenden oder Millionen Flüchtlingen redet. Auch die Metaphern sind da übrigens ganz interessant, ja, von einer Flut wird häufig geredet und so weiter. Oder ob man sie relational betrachtet, also prozentual beispielsweise ausdrückt zur Gesamtbevölkerung und sagt 1%. Das sieht doch anders aus, als wenn man von Millionen spricht. Ja.
Ich finde eigentlich ganz wichtig, was Sie sagen und auch als sozusagen Beobachtung schildern, weil das zeigt nochmal auch ein Element des populistischen Sprechens und sozusagen der populistischen Strategie, und zwar eine Direktverknüpfung zwischen Zahl und Emotion herzustellen. Also es wird irgendeine Zahl, die tatsächlich unfassbar groß ist, irgendwie in den Raum gestellt und sofort unmittelbar sozusagen mit einer bestimmten Emotion belegt. Damit entbinden Sie sozusagen den Zuhörer, Zuschauer vom Nachrechnen, vom Prozentrechnen, weil er unmittelbar auf Zahl und Emotion reagiert und sozusagen fasziniert ist in sozusagen negativer Weise. Und das erleben Sie ja gerade in öffentlichen politischen Debatten immer wieder. Das ist sozusagen habitualisiert. Es gibt ganze Reden, die im Grunde genommen Zahl, Emotion, das ist sozusagen so ein Wechselspiel, das sich so durchzieht und so eine Atemlosigkeit im Prinzip des Schreckens und der gesellschaftlichen Überforderung skizziert. Und die Metaphern, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch, dass natürlich auch der Populismus sozusagen ein besonderes Talent darin hat, sozusagen mit Metaphern strategisch umzugehen, Zustrom sozusagen. Also da ist ja im Grunde genommen so vieles schon enthalten, die Auflösung von Individualität, ja, sozusagen dieses Bahnbrechende, dieses nicht mehr Aufzuhaltende, dieses nicht mehr Kanalisierbare, das ist ja da alles schon sozusagen allein in einer metaphorischen Bezeichnung letztlich eines aktuellen Phänomens enthalten. Also im Prinzip die drei Bereiche, Zahl, Emotion und vielleicht sozusagen als Bindeglied die Metapher. Die Metapher verknüpft die Zahl mit der Emotion.
Das Lustige ist, dass Zahlen selber Metaphern sind, dass sie aber so tun, als seien sie keine.
Ja, ja, sehr schön. Ja.
Ich glaube, Sie waren zuerst dran und dann... Sie beschreiben ein innerfamiliäres Populismusproblem. Sie haben eine Petition, eine Online-Petition unterschrieben, wo es um Burka-Verbote ging. Sie haben das weitergeleitet an Ihre Kinder, darunter zwei Politikwissenschaftsstudierende Söhne. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Und die streiten sich jetzt und schlagen sich den Schädel ein. Und das hat man vom Populismus. Naja, und sie verweisen auf die Schwierigkeit, sogar dann, wenn man gute Gründe hat für eine Position, dass dann emotionale Aufwallungen entstehen können. Und ja, man steht sich mit guten Gründen und blutunterlaufenden Augen gegenüber. Was machen wir da, Herr Hornung?
Also wenn ich jetzt sozusagen als Familientherapeut gefragt bin, dann bin ich überfordert. Ich würde nur sagen, die Familie ist vielleicht nicht nur die Keimzelle der Gesellschaft, sondern auch die Keimzelle des Populismus. Nirgendwo anders werden sozusagen die Debatten in der Entschiedenheit geführt. Und ich kann Ihnen, glaube ich, keinen konkreten Rat geben.
Ich würde mich tatsächlich an einem versuchen. Ich lehne mich weiter, also ich bin in meiner Rolle hier natürlich gelernter Populist. Ich glaube tatsächlich, dass wir aus diesen Nummern nur rauskommen, indem wir versuchen, uns aufzuklären über unsere Emotionalität. Ja? Also, dass wir in unseren Argumentationen erkennen lernen auch, wo der emotionale Anteil liegt. Das setzt natürlich voraus, dass wir relativ viel Wissen haben darüber, wie Argumentation läuft und b, in der Lage sind, uns auch neben uns zu stellen. Das ist eine sehr hohe intellektuelle Kompetenz natürlich, von sich selbst zu abstrahieren. Setzen wir mal aufs Alter. Vielleicht löst es sich dann. Sie haben angefangen.
Bei Ihren Ausführungen verweisen darauf, dass es notwendig ist, in den Diskurs zu kommen, um Positionen unter Fragen auflösen zu können. Es gibt Beobachten in den letzten Jahrzehnten, dass auf der einen Seite durch Pressekommunikation, auf der anderen Seite Konzentration, auf der anderen Seite durch die enorme Beschleunigung der Meinungstransportwege durch das Internet Folgendes passiert ist: Die in den Zeitungen verbreiteten Standpunkte werden immer weniger. Die Zeit hat vor einigen Wochen eine Analyse berichtet, dass inzwischen 7 Leitmedien mehr oder weniger 50-60% des Meinungsspektrums abdecken und dass die Journalisten durch die Schnelligkeit der Informationstransports eigentlich immer das Neueste haben wollen, deswegen mehr oder weniger immer das Gleiche schreiben, also das, was als letztes auf den Ticker kommt, das kommt am nächsten Morgen in die Zeitung. Dadurch wird die Spannweite dessen, was argumentativ vertreten wird, relativ dünn. Für ganze Nachrichten möchte ich gar nicht reden, die sind sowieso viel zu dünn. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das wieder aufbrechen, dass man in eine breitere Kommunikation kommt und die Stereotypen standardisierten, emotionalisierten Vorwürfe zu hinterfragen, wenn das, was veröffentlicht wird und was öffentlich diskutiert wird, immer im Schmalkurs.
Also Sie verweisen auf ein Phänomen, das in der Medienwissenschaft, glaube ich, schon längere Zeit beobachtet und wird und bekannt ist, nämlich dass durch die Beschleunigung der Information die Informationsbreite, die diskutiert wird, im Grunde nicht mehr in dem Ausmaß da ist, wie sie mal war. Sie wird schmaler, was das Spektrum, was wir an Informationen im öffentlichen Diskurs wiederfinden in den Medien. Und wie kann man das aufbrechen?
Also ich glaube, man kann es nicht. Man kann nicht. Das ist sozusagen so ein, glaube ich, so ein Strang, der sich jetzt auch durch die letzten Wortbeiträge gezogen hat. Sozusagen am großen System ist erstmal nichts zu ändern. Und dass es diese Beschleunigungstendenzen gibt, dass sozusagen die Nachricht, dass die Tiefe abnimmt, das kann man sozusagen beobachten, vielleicht in einem bestimmten Mediensektor, beispielsweise bei dem Fernsehen. Zugleich kommen neue Medienformen auf, die einen viel höheren individuellen Zugriff auf Berichte und Phänomene und Nachrichten ermöglichen. Also das, was Sie heute an einem Spektrum an medialen Möglichkeiten haben, um sich über die Wirklichkeit zu informieren, ist einmalig. Was Sie lernen müssen oder was sozusagen Sie lernen müssen, aber was vielleicht Aufgabe sozusagen kultureller Bildung wäre, die Instrumente auch einzusetzen zu lernen, sich nicht sozusagen sich nur ihnen überlassen, sondern sie einzusetzen wissen.
Ich glaube auch, dass das fast ein Diskurs ist einer Generation, die vielleicht nicht mehr an den allerneuesten Entwicklungen schon dran ist. Ich glaube, dass das Phänomen für diejenigen relevant ist, die sozusagen noch eine bestimmte Form der Medienkultur erlebt haben, der öffentlichen Meinungsdiskussion und so weiter, dass die Generationen, die nachkommen, nach uns das wahrscheinlich so gar nicht mehr erleben und auch nicht so nutzen. Ich bin an einer Stelle immer verführt, den Hinweis zu geben, wenn mir gesagt wird, durch die Individualisierung haben wir doch ein wesentlich größeres Spektrum zur Verfügung. Mhm. An sich schon. Nur die Individualisierung führt auch dazu, dass ich überraschungsfrei mich informieren lasse. Ja? Also ich filtere meine Informationen bereits so sehr, dass ich eigentlich öffentliche Informationen als Resonanzverstärker meiner standardisierten Meinung einrichten kann. Ich muss es nicht so einrichten, aber ich kann es mir so einrichten. Mhm. Ja, und da sehe ich ein großes Problem im Umgang mit den Medien heute und mit dem, was die sozialen Medien, das Internet und so weiter uns anbieten. Da kann es zu einer Situation kommen, in der wir durch die Voreinstellungen, die wir treffen, bereits entschieden haben, was wir alles nicht mitbekommen. Ja? Obwohl wir so viele Möglichkeiten haben, sie mitzubekommen. Ja. Aber gut, das wäre wahrscheinlich.
Da kann man sozusagen Ihren Punkt noch ein bisschen weiter drehen und vielleicht auch sagen, dass man sozusagen in vielen Fällen nur die scheinbare Einlösung von individuellen Interessen bekommt. Google ist das perfekte Beispiel dafür, sozusagen mit dem höchsten Impact an individuellem Gefühl. Ich habe meinen persönlichen Suchbegriff eingegeben. Letztlich trifft sozusagen ein vorprogrammierter Algorithmus
die Auswahl für mich und ich lebe sozusagen im Gefühl der totalen Einlösung individueller Interessen. Ich würde Ihnen aber insofern dann auch wieder recht geben, dass immer in einer Phase, in der sozusagen eine Medienform überhand nimmt, es zur Ausblendung von Überraschungsmomenten kommt, weil man sozusagen dann nur sich auf eine Sache fokussiert und konzentriert. Das hat sozusagen die Geschichte der Medienentwicklung wunderbar gezeigt. Wenn Leute begonnen haben zu lesen, haben sie sich sozusagen nicht mehr miteinander unterhalten, sondern nur noch gelesen, später irgendwann nur noch ins Kino gegangen und nichts mehr gelesen. Also sozusagen die Entwicklung neuer Medien hat immer sozusagen eine Phase, in der so eine Überfokussierung, Überkonzentration auf ein einzelnes Medium gibt. Und ich glaube, beim Internet durchleben wir im Grunde genommen genau die Phase.
Wir haben, glaube ich, eine studentische Frage, sehe ich das richtig? Also, Sie machen einen Vorschlag, Populismus zu definieren als Ansätze, Komplexität runterzubrechen. Wir haben heute den Niklas Luhmann mal empfohlen bekommen, der spricht von Komplexitätsreduktion. Ich versuche gerade auf Sie einzugehen. Das ist nicht sehr nett. Also, ich versuche es nochmal. Ich hoffe, ich gebe Sie richtig wieder. Sie schlagen vor, Populismus als Reduktion von Komplexität zu definieren. Ja? Als Runterbrechen komplexer Sachverhalte, um es zu vermitteln. Und Sie sagen, auch vor Internetzeiten habe ich, wenn ich eine Zeitung wie die FAZ gelesen habe, ja auch bereits eine populistische Position vorgeführt bekommen und bin sozusagen in dieser Falle schon drin. Und Sie wollen aber den Populismus nicht als negativen Begriff primär definiert sehen, sondern sagen, wir brauchen im Grunde mehr. Und jetzt mal zur Abwechslung einen von links, wenn der von rechts gerade große Wogen schlägt.
Aber das haben Sie doch so in dem Vortrag repräsentiert gesehen, oder? Ich habe ja schon auch versucht, sozusagen jetzt nicht nur darauf zu sprechen zu kommen, dass der Populismus eine Gefahr ist, sondern dass er eine kommunikative Notwendigkeit ist und durchaus Chancen besitzt. Allerdings würde ich immer darauf verweisen, sozusagen Komplexitätsreduktion ist noch nicht hinlängliches Merkmal des Populismus. Es ist ein Merkmal des Populismus. Es kommt ganz wesentlich sozusagen noch die sozusagen Perspektive dazu. Also gerade auch nochmal auf den Wortursprung einzugehen, sozusagen im Dienste einer vermeintlich untergeordneten Gruppe von Menschen und Interessen zu sprechen und sich sozusagen eine wie auch immer geartete Obrigkeit zu wenden. Also wenn der Vorstandsvorsitzende sozusagen die Belegschaft adressiert oder wen auch immer, ist da sozusagen noch, würde ich sagen, kein Populismus. Es ist eine Komplexitätsreduktion von einer Informationsfülle, die sozusagen eingeschränkt werden muss, um kommunikativ zu werden. Es ist vielleicht mehr Werbung als Populismus. Man kann darüber sprechen, inwiefern, wie hoch der Anteil des Populismus innerhalb der Werbung ist. Aber sozusagen allein Komplexitätsreduktion sofort zu verknüpfen, Populismus ist mir noch, geht mir noch zu schnell. Da kommt noch was hinzu, dass sozusagen das Sprechen populistisch wird. Und sozusagen auf Ihren zweiten Punkt, gut, jetzt auf den Rechtspopulismus mit Linkspopulismus zu reagieren, klar, das kann man machen, wird ja auch gemacht in öffentlichen Debatten und dann hat man so den Populisten, den Antipopulisten und den Populisten und so und dann fächert sich das irgendwie so auf. Halt es tatsächlich für unendlich schwierig, sozusagen in einer hitzigen, öffentlichen, emotional aufgeladenen Debatte sich sozusagen nicht vom Strom des populistischen Sprechens mitreißen zu lassen. Auch das kennt jeder, also wenn man so sozialpsychologisch werden will, das kennt jeder aus privaten Situationen, dass sozusagen gerade die Distanz zu sich selbst, und die halte ich eben für essentiell, um nicht dem populistischen Reflex zu erliegen. Denn wenn man diese Distanz zu sich selbst und seiner eigenen Weltanschauung nicht herstellt, wird man ja automatisch zum Fürsprecher seiner Emotionen. Und damit ist man sozusagen schon im populistischen Sprechen inbegriffen. Also kann sozusagen dieses eigentlich nicht mehr distanzieren.
Ich würde noch einen Schritt sogar weitergehen wollen. Ich hole ein bisschen aus. Einfachheit ist nicht zwingend populistisch. Mhm. Ja. Es gibt einen sehr schönen Satz von Karl Popper: Wenn du etwas nicht einfach und klar und verständlich ausdrücken kannst, arbeite weiter, bis du es einfach und klar und verständlich ausdrücken kannst. Also für ihn ist komplexes sich äußern, überkomplexes sich äußern.
Ist noch nicht automatisch populistisch.
Nein, das ist eher ein Mangel an Arbeitsintensität. Mhm. Ja. Man hat die Sache noch nicht durchdrungen. Ja. Ja. Also Klarheit, Einfachheit, Verständlichkeit, die klassischen Stilqualitäten in der Rhetorik. Ich glaube, der Unterschied liegt an einer anderen Stelle. Der Unterschied liegt im Wahrheitsanspruch, der damit verbunden wird. Und da ist auch diese Distanzierung von mir selbst wahrscheinlich letztendlich gebunden. Bin ich in der Lage, zu meinem absoluten Wahrheitsanspruch in Distanz zu treten? Wenn ja, bin ich diskursfähig, wenn nein, nicht. Ja. An der Stelle ist der Haken. Das hat nichts etwas damit zu tun, wie klar ich mich äußere. Ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo ich mich klar und verständlich und einfach äußere, mache ich das Angebot, meinen Wahrheitsanspruch überprüfbar werden zu lassen, ja, und zur Diskussion zu stellen. Also an der Stelle würde ich Ihnen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es um Komplexitätsreduktion, dass das schon Populismus ist. Ganz im Gegenteil, es kann sogar eine Waffe dagegen sein. Indem ich mich verständlich mache, werde ich diskutierbar, ja, und biete an, meinen Wahrheitsanspruch zu reflektieren und zu diskutieren. Das halte ich nie für einen Fehler, weil es letztendlich, das haben wir wahrscheinlich dann in der Theorie des 20. Jahrhunderts dann doch lernen können, immer Glatteis ist, wenn ich mit einem Wahrheitsanspruch unterwegs bin. Was nicht heißt, dass ich mich nicht wahrhaftig äußern sollte. Das ist etwas anderes. Die letzte Frage, und dann ist aber hier, Sense, dann sagen Sie ganz schnell, was Sie sagen wollen, weil dann setze ich zu meinem Schlusswort an und freue mich. Simplizismus statt Populismus. Naja, ob der schon besetzt ist, der Begriff. Was meinen Sie?
In der Literatur- und Rhetorikgeschichte natürlich. Vielleicht müssen Sie noch zwei, drei Stichworte jetzt liefern, was Sie genau, welche Phänomene Sie damit im Blick haben.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das literarische, also das ist eigentlich alles, sondern ich weiß nicht so ernsthaft
gemeint. Dann freuen wir uns mit Ihnen. Und ja, freuen uns, wenn wir angemessen auf die Übervereinfacher reagiert haben und die unterkomplexe Wirklichkeiten darstellen wollen. Vielleicht ist das ein Angebot in Ihre Richtung. Ich danke Herrn Hornhof sehr für den Vortrag, Ihnen für die rege Diskussion. Nächste Woche geht es um die Kritik der Kritik und da wird Klaus Wiegerlo uns etwas erzählen. Ich glaube, Sie werden wieder etwas mitnehmen können, wie heute Abend auch. Schönen Abend, herzlichen Dank.